Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Niederelbe Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Woran sind die Fische gestorben? Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz LAVES, und NLWKN suchen nach den Ursachen für das massenhafte Fischsterben in der Elbe. Kritiker sehen Schuld bei den Baggern. Von Thomas Sassen. Cuxhaven-Otterndorf. Noch ist nicht geklärt, was das rätselhafte Fischsterben an der Unterelbe ausgelöst hat. Untersuchungen an den toten Fischen, meist heringsähnlichen kleinen silberglänzenden Exemplaren, sind inzwischen von den Behörden angeschoben worden und sollen Klärung bringen. Eingebunden ist auch das LAVES in Cuxhaven, das auf die Untersuchung von Fischen und Fischwaren spezialisiert ist. Drei Umweltverbände haben inzwischen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Umweltschützer und ein Großteil der Bevölkerung ist sich dagegen bereits sicher, dass nur die Bagger- und Aufspülarbeiten im Zuge der Elbvertiefung als Ursache für das plötzliche Massensterben in Frage kommen. Die Annahme sei vor allem deshalb naheliegend, weil seit ein paar Tagen noch intensiver als sonst im Bereich der Unterwasserablagerungsfläche im ehemaligen Medem-Fahrwasser gegenüber von Otterndorf gearbeitet wird. Während in den vergangenen Wochen Schlick und Sand aus der Fahrwasservertiefung von zwei Baggerschiffen in die Medem-Rinne gepumpt worden sei, seien es in den vergangenen Tagen bis zu 5 Schiffe gewesen, hatte Otterndorfer Thorsten Heitsch, Geschäftsführer der dortigen Wasser- und Bodenverbände, beobachtet. Seit langem haben Heitsch und der heutige Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte in der Aktionsgemeinschaft Unterelbe gegen die laufende Elbvertiefung gekämpft. Beide sehen im derzeit zu beobachtenden Fischsterben die Befürchtungen vor allem der Elbfischer bestätigt, die im Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht vor einer massiven Beeinträchtigung der Fischbestände gewarnt hatten. Voreilige Schuldzuweisungen wollen Heitsch und Zarte dennoch nicht vornehmen. Nun müssten erst einmal die Untersuchungsergebnisse abgewartet werden. Mitarbeiter des Campingplatzes hatte angewiesen, die toten Fische aus dem Watt vor dem Otterndorfer Strand abzusammeln. Einige Exemplare werden inzwischen im LAVES in Cuxhaven untersucht. Wie berichtet, soll es sich vor allem um Maifische und kleine Heringe handeln. Auch ein 1,20 Meter langer Stör und ein größerer Aal wurden im Bereich der Ostemündung gefunden. Stadt und Landkreis Cuxhaven haben sich mit der Bitte an das Umweltministerium gewandt, möglichst schnell die Ursache für das Fischsterben zu ermitteln. Schließlich ginge es in der gerade angelaufenen Badesaison nicht zuletzt um die Interessen der in diesem Jahr ohnehin gebeutelten Tourismusbranche. Die Grünen hatten bereits am Montag im Umweltausschuss einen entsprechenden Antrag gestellt, nachdem Gabriele Grube sogar einige Anschauungsobjekte vorzeigen konnte, die sie in der Grimmershörnbucht aufgesammelt hatte. Noch stehen auch die Fachleute beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven vor einem Rätsel. Wie Amtschef Bernhard Meyer gegenüber unserer Zeitung am Dienstag bestätigte, halten es die Fachleute aus seinem Hause für ausgeschlossen, dass ein Mangel an Sauerstoff oder Nährstoffen zu dem Fischsterben geführt hat. Dieselbe Auffassung vertritt der Leiter des NLWKN in Stade, Martin Kogge. Ein Sauerstoffmangel sei bei einer Befliegung der Elbmündung am 9. Juni nicht festgestellt worden, so Kogge. Derweil wächst die Wut in der Bevölkerung gegen die Elbvertiefung als mutmaßlichen Verursacher. Horst Peiser, ehemaliger Schiffsführer vom WSA, bezeichnet das Fischsterben als einen volkswirtschaftlich abgesegneten Kollateralschaden. Während er mit Geldstrafe oder Haft bestraft würde, wenn er ohne Erlaubnis einen Fisch aus der Elbe ziehen würde, dürften die Bagger für die Elbvertiefung millionenfach Fische zerschreddern. Backshop schließt Filiale in Nordersteinstraße. Nicht mehr wirtschaftlich. Franchise-Partner gibt nach 12 Jahren Selbstbedienungsbäckerei Backwerk auf. Cuxhaven. Ein Zettel an der Eingangstür weist die Kunden auf die Schließung der Backwerkfiliale in der Nordersteinstraße hin. Nicht etwa mit einer großen Ankündigung und Vorlaufzeit, sondern am letzten Öffnungstag. Am vergangenen Dienstag gab es zum letzten Mal belegte Brötchen, Snacks, Gebäck und Getränke in der von Familie Schröers als Franchise-Partner geführten Filiale. Backwerk erwirtschaftet mehr als 99% des Umsatzes durch Franchise-Partner. Das Franchise-System zählt mittlerweile über 350 Partnerbetriebe. Erst vor 2 Jahren, im Juni 2018, ist die Selbstbedienungsbäckerei vom Holstenplatz in die Nordersteinstraße gezogen. Sie schien an diesem prominenten Platz in der Einkaufsstraße immer gut besucht. Doch jetzt, nach 12 Jahren, ist für Familie Schröers Schluss. Momentan ist der Betrieb nicht wirtschaftlich, steht auf dem Aushang geschrieben. Weiter wird in der Mitteilung erklärt, am Anfang der Corona-Krise waren wir täglich für Sie da und haben Ihnen Produkte angeboten, die anderswo nicht zu bekommen waren. Neben Mehl, Hefe und Toilettenpapier haben wir jede Nacht Community-Masken für Sie genäht. Doch all die Bemühungen haben offenbar nichts gebracht. Der Backshop bleibt geschlossen. Auf Anfrage unserer Zeitung begründet die Pressestelle des Unternehmens das aus. Das Backwerk in Cuxhaven hat leider wirtschaftliche Schwierigkeiten, was auf die sinkende Kundenfrequenz durch die Corona-Situation zurückzuführen ist. Backwerk gehört seit 2017 der Valora-Gruppe an. Genau wie die Press and Bookshops. Einer davon befindet sich im Cuxhavener Bürgerbahnhof und ist seit Beginn der Corona-Krise geschlossen. Aktuell ist noch kein Datum zur Wiedereröffnung abzusehen. Es war eine schwierige Zeit. Die Kneipen in Cuxhaven haben wieder geöffnet. Wie haben die Bars die Corona-Zeit überstanden? Von Arabella Scheube. Cuxhaven. Seit rund 2 Wochen dürfen Bars und Kneipen im Kreis Cuxhaven nach wochenlanger Zwangsschließung wieder öffnen. Nach 3 Monaten Pause freuen sich sowohl die Gäste als auch Inhaber darüber, dass der Betrieb endlich wieder anläuft. Wie haben die Bars und Kneipen in Cuxhaven die Corona-Krise bislang überstanden? Wie haben sie die vergangenen 3 Monate genutzt? Unsere Redaktion hat sich vor Ort umgehört. Es war eine schwierige Zeit, erzählt Janja Gill, die Inhaberin von Janjas Musikbar. Anfangs wusste man noch gar nicht, ob die Schließung nur für 1 bis 2 Wochen oder länger dauert. Am Eingang der Bar steht ein Desinfektionsmittelspender, um den man beim Betreten kaum herumkommt. Jeder Gast, der in der Bar Platz nimmt, muss ein Kontaktformular ausfüllen. Die Gäste halten sich bis jetzt alle an die Vorschriften. Da muss man nicht hinterherrennen, so Janja Gill, die seit 9 Jahren die Bar alleine führt. Während der Zeit habe sie viel Zuspruch von ihren Stammgästen erhalten. Alle haben mir Nachrichten geschickt und gefragt, wann ich wieder aufmache. Am Montag standen dann einige Gäste sogar mit Blumen vor der Tür. Auch Han Kim, der seit 13 Jahren die Döser Börse leitet, berichtet von der Unterstützung seiner Stammgäste. Sie wollten Spenden für unseren Laden sammeln, aber ich habe gesagt, sie sollen das Geld lieber den Menschen spenden, die es noch dringender brauchen als wir. Solange meine Familie etwas zu essen hat, ist alles gut. Die Krise habe ihn hart getroffen, sagt er. Oft habe er überlegt, ob er überhaupt wieder öffnen würde. Ohnehin sei es schwierig, eine Kneipe in Cuxhaven zu führen, die eigentlich auf ein junges Publikum abzielt. Junge Menschen gehen nicht mehr in Bars. Die jungen Leute ziehen weg, da sie studieren wollen. Da können wir uns nicht mehr nur auf ein jüngeres Publikum fokussieren. Daher habe er die Corona-Zeit zusammen mit seiner Familie genutzt, um endlich mal wieder umzubauen und aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Wir haben uns entschieden, die Bar so umzugestalten, dass Menschen jeder Altersklasse sich hier wohlfühlen können. Das Land Niedersachsen erteilte vergangene Woche ein Verbot für Warteschlangen vor Gaststätten. Bisher sei das kein Problem, berichtet Sven Kaltenborn, der ab Juli der neue Inhaber der Kneipe im Bett wird. Die Gäste sind schon noch vorsichtig, berichtet er. Einen großen Ansturm hat es bis jetzt nicht gegeben. Trotzdem sei es besonders in einer Kneipe nicht immer einfach, stets darauf zu achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Für Sven Kaltenborn, der die Bar gerade erst übernommen hat, sind die Umstände entsprechend undankbar. Dennoch blickt er zuversichtlich in die Zukunft. Man muss wohl ein bisschen verrückt sein, in diesen Zeiten eine Bar zu übernehmen. Aber no risk, no fun. Etwas anders sieht es bei Petra Künnemund und ihrem Mann aus, die gemeinsam die Captain Alexander Bar führen. Die Bar ist gegen 16 Uhr am Sonnabend rappelvoll. Wie Petra Künnemund erzählt, habe sie das Glück, neben dem begrenzten Platz in der Bar ihren Gästen auch Außenplätze anbieten zu können, damit der Mindestabstand gehalten werden kann. Seit diese Bar vor 70 Jahren das erste Mal ihre Türen geöffnet hat, hatte sie nie so lange am Stück geschlossen wie jetzt, erzählt sie. Es sei schwierig, die Regeln einzuhalten, aber alle würden sich bemühen, so die Inhaberin. Wir haben das Glück, dass das Gebäude unser Eigentum ist. Das hat uns letztendlich auch ein bisschen aus der Krise gerettet. Für andere, die weiterhin die Pacht bezahlen mussten, war es sicherlich ziemlich schwierig. Peter Jessulat, der in Dunen seine Bar Ale Peter führt, sieht schwierige Zeiten auf sich zukommen. Wer die 30 Jahre alte Kultkneipe Ale Peter kennt, weiß, dass der Platz dort sehr begrenzt ist. Auch Ale Peter ist froh, dass er seinen Gästen einen Außenbereich anbieten kann. Wir haben jetzt unsere Plätze um die Hälfte reduziert, sonst wird es zu eng. Die neuen Regelungen würden den Arbeitsprozess zwar erschweren, doch die nehme er gerne in Kauf, um wieder für seine Gäste da sein zu können. Natürlich wird jetzt alles anders sein, aber ich bin positiv eingestellt, dass wir das alle schaffen. Die Zeit habe er persönlich genutzt, um sich zu erholen. Wir sind mit dem Fahrrad gefahren und an den Strand gegangen, sowas kannte ich gar nicht. So hatte die Zeit auch etwas Gutes. Ob einige Bars und Kneipen in Cuxhaven diese Zeit nicht überlebt haben, wird sich wohl erst am Ende des Jahres herausstellen. Ein zweiter Lockdown wäre wohl für alle sehr schwierig zu verkraften. Daher bemühen sich alle Barbetreiber, die Regeln so gut wie möglich umzusetzen. Bis jetzt sind alle zuversichtlich, dass sich trotz der Umstellungen alles zum Guten wenden wird. Die Zugspitze für Seepaddler erklommen. Zwei Bremer haben die 65 Seemeilen von Cuxhaven nach Helgoland und zurück mit einem Seekajak zurückgelegt. Von Thomas Sassen. Cuxhaven-Helgoland. Mit dem Paddelboot nach Helgoland. Der 50-jährige Ralf Govers schält sich aus seinem Trockenanzug und strahlt. Ja, das war eine ganz fantastische Reise. Das gute Wetter am Sonntag und Montag hatten Govers und sein Kamerad Steffen Wagner, 55, genutzt, um von Cuxhaven aus nach Helgoland und zurück zu paddeln. Nicht mit einem normalen Paddelboot. Ihre Seekajaks sind speziell für längere Touren in offenem Gewässer gebaut und ausgerüstet. Eine konditionelle und navigatorische Herausforderung bleibt an solcher Turn trotzdem schon auf den ersten Blick zu sehen an dem von Seewasser aufgeweichten Händen. 9 Stunden hätten sie für die gut 35 Seemeilen lange Strecke benötigt, mit einer kurzen Pause auf einer Sandbank und einem Abstecher zum Wrack der Ondo, erzählt der gebürtige Dorumer. Derartige Touren seien nur mit einem großen Maß an Erfahrung zu verantworten, erklärt Steffen Wagner. Der 55-jährige Bremer ist vom Beruf Großhandelskaufmann und gehört seit etlichen Jahren, wie auch sein Freund, der Salzwasserunion an, einer Vereinigung von Seekajakfahrern. Natürlich hätten sie großen Respekt vor der Berufsschifffahrt, von der sie nach Möglichkeit großen Abstand hielten und außerhalb des Fahrwassers paddelten. Einmal allerdings mussten sie die Fahrrinne und einmal das Redegebiet der Außenelbe queren, wozu sie sich die schmalste Stelle ausgesucht hätten. Während Govers begeistert von der Begegnung mit Schweinswalen und Seehunden vor Helgoland berichtet, hilft er seinem Sportsfreund, das 5,60 Meter lange Boot auf den kleinen Transportwagen zu heben. Boot und Ausrüstung sind klatschnass, kurz vor der Bootsrampe. In der Grimmershörnbucht haben beide Seesportler die Eskimo-Rolle geübt, wobei Steffen leider die in Folie eingeschweißte Seekarte verloren hat. Doch selbst wenn das unterwegs passiert wäre, hätte das keinen Rettungsfall ausgelöst. Govers und Wagner sind bestens ausgerüstet mit Funkgerät, Satellitentracker, Seenotraketen und einer kleinen EPIRP-Boje, die im Notfall aufschwimmt, Seenotalarm auslöst und die Position funkt. Gebraucht hätten sie die Notausrüstung noch nie, obwohl sie schon etliche Touren im Küstenmeer unternommen hätten. Helgoland sei aber etwas Besonderes, quasi die Zugspitze für Seepaddler, lacht Wagner. Kunstverkauf für guten Zweck. Gesamter Erlös kommt der Hospizgruppe Landhadeln zugute. Termin 3. und 4. Juli in Otterndorf. Otterndorf. Anne-Kathrin Butt trennt sich von über 40 ihrer Bilder und Drucke mit Motiven meist aus der Region und sie möchte mit dem Verkauf Gutes tun. Der gesamte Erlös geht an die Hospizgruppe Landhadeln, betont die in Otterndorf lebende Hadlerin. Unterstützt wird sie bei diesem Vorhaben vom Rotary-Club Landhadeln. Unter den Arbeiten sind Werke von Gerd Niethammer, der einige Jahre in Bülkau gelebt und gewirkt hat. Zu finden sind aber auch Ölgemälde von Mario Ölschläger. Der Heimatmaler fand vor allem in der Wingst und umzu seine naturalistischen Landschaftsmotive. Lokalkolorit vergangener Tage versprechen auch die Arbeiten von Werner Tietje aus Neunkirchen. Mit dabei sind auch Werke von Enno Kleinert, Marine- und Porträtmaler aus Cuxhaven. Pferdefreunden dürfen sicherlich die Arbeiten von Klaus Philipp aus Luhmühlen etwas sagen. Unter den über 40 Werken finden sich Drucke, Grafiken, Aquarelle und Ölgemälde. Teilweise sind sie gerahmt. Termin ist Freitag, 3. Juli von 14 bis 17 Uhr sowie Sonnabend, 4. Juli von 11 bis 15 Uhr in der Garage von Annette Katrin Butt, Godeke Michelsweg 11 in Otterndorf. Es wird darum gebeten, die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Und eines steht schon fest, die Bilder werden nicht verschleudert. Schließlich geht es ja um den guten Zweck, um die Arbeit der Hospizgruppe zu unterstützen. Sankt Nikolaikirche erhält eine Schönheitskur verpasst. Gemeinde investiert rund 100.000 Euro in den Innenraum. Decke wird mit 150 Sternen verziert. Einweihung am 4. Oktober. Von Thomas Schuld. Kadenberge. Im vergangenen Herbst feierte die St. Nikolaikirche ihr 700-jähriges Jubiläum. Auch wenn das jetzige Gebäude erst aus dem 18. Jahrhundert stammt, hat der Zahn der Zeit doch schon genagt. Die letzte größere Renovierung liegt bereits mehr als 50 Jahre zurück. Daher soll das Kirchenschiff jetzt aufgehübscht und die Wasserschäden an der Decke beseitigt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Dachfenster und die Bleieinfassungen der Kirchenfenster erneuert. Zurzeit baut die Firma Süß aus Cuxhaven ein rund 11 Meter hohes Gerüst auf, bevor es mit den Malerarbeiten loslegen kann. Vorausgesetzt, der Kirchenvorstand einigt sich auf den entsprechenden Farbton. Im Anschluss wird die Kuppel mit 150 Sternen verziert. Die Tischlerei Rath aus Kadenberge hat sie angefertigt und das Ehepaar Ilse und Bruno Fröhlke für die Vergoldung gesorgt. Finanziert wird dieses Projekt über Patenschaften, sodass jeder Stern später einen Namen tragen wird. Insgesamt investiert die Kirchengemeinde eine Summe von 100.000 Euro. Zuschüsse der Landeskirche und des Kirchenkreises sind bereits eingerechnet. Verläuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten spätestens Ende September abgeschlossen sein. Wir wollen unseren Erntedankgottesdienst am Sonntag, 4. Oktober, wieder in der Kirche feiern, gemeinsam einziehen und uns über die schöne neue Optik freuen, wünscht sich Pastor Bert Hitzegrad. Bis dahin werden die Gottesdienste verteilt auf die anderen Predigtstätten in der Kirchengemeinde Kadenberge-Wingst stattfinden. Neuer ZOB für Cuxhaven kommt. ZOB Neubau. In 1,5 Jahren sollen rund um den Bürgerbahnhof 5,3 Millionen Euro verbaut werden. Am 10. Juli erster Spatenstich. Von Jens-Jürgen Potschka. Cuxhaven. Der neue Bürgerbahnhof hat seine Bewährungsprobe zur Zufriedenheit von Cuxhavenern und Reisenden bereits bestanden. Nachdem rund um den sanierten Bahnhof in den vergangenen Monaten der alte Güterschuppen, ein Wohnhaus für Bahnbedienstete und der alte Bahnhof abgerissen wurden, ist nun der Weg frei für den lang ersehnten Neubau des zentralen Omnibusbahnhofes ZOB. Der erste Spatenstich ist für den 10. Juli terminiert. Rund um den Bahnhof sollen in den kommenden 1,5 Jahren insgesamt 5,3 Millionen Euro verbaut werden. Das Mammutprojekt wird mit 1,87 Millionen Euro von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen LNVG und der Metropolregion Hamburg mit 275.000 Euro gefördert. Die Firma Stehnke aus Osterholz-Scharmbeck hat das Ausschreibungsverfahren für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes für sich entscheiden können. Die Objekt- und Bauüberwachung übernimmt das Ingenieurbüro BPR aus Bremen. Bereits in der Phase des Abrisses haben die Verantwortlichen bei der Stadt Cuxhaven darauf geachtet, alte Leitungen aufzuspüren, die bislang in keinem offiziellen Verzeichnis kartiert sind. Baugebiete rund um Bahnhöfe sind kein jungfräulicher Boden, weiß Martin Adamski aus Erfahrung. Der Dezernatsleiter und die neue Abteilungsleiterin für Straße und Verkehr, Mona Lisa Gutzek, geben sich im Gespräch mit unserer Zeitung dennoch ganz zuversichtlich. Vor den jeweiligen Bauabschnitten werde bei den verschiedenen Leistungsträgern noch einmal die aktuelle Lage abgefragt. Am 6. Juli wird mit der Einrichtung der Baustelle angefangen, sagt Mona Lisa Gusek. Der erste Bauabschnitt liegt direkt neben den Gleisanlagen. In den kommenden Wochen entsteht dort eine Park-and-Ride-Anlage mit insgesamt 111 Pkw-Stellplätzen, 9 Behindertenparkplätzen und 8 Parkboxen für Taxen. Außerdem werden 5 sogenannte Kiss-and-Ride-Plätze für Kurzparker und 12 Stellplätze für Krafträder eingerichtet. Für die diversen Parkboxen wird das historische Großpflaster wieder verwendet, das rund um den Bahnhof in Mengen zu finden ist. Außerdem werden wir 4 Aufladestationen für E-Autos einrichten, geht Martin Adamski ins Detail. In einem zweiten Bauabschnitt wird dann der eigentliche ZOB realisiert, und zwar in Betonbauweise. Der neue ZOB bietet Platz für 6 Linienbusse und einen Fernbus sowie für den Cuxliner, informiert Mona Lisa Gutzek. Zwischen dem ZOB und dem Park-and-Ride-Platz haben die Planer 2 großzügige Sammelschließanlagen für jeweils bis zu 42 Fahrräder geplant. Auf dem ebenfalls neu zu gestalteten Bahnhofsvorplatz wird es 2 weitere überdachte Abstellanlagen für insgesamt 92 Räder geben. Ansonsten soll der barrierefreie Bahnhofsvorplatz der Zukunft durch viel Grün, großzügige Sitzgelegenheiten, eine stimmungsvolle Beleuchtungsanlage und freies WLAN den Cuxhavenern und Reisenden eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität bescheren. Für den nördlichen Anschluss in Richtung Hafen haben die Planer eine neue Querungshilfe in Höhe der Straße am Bahnhof vorgesehen. Diese erhält am Ende eine Rampe zu den höher gelegenen Flächen des dortigen Verbrauchermarktes. Weitere Querungshilfen über die B73 in Richtung Wasserturm wird es nicht geben. Die Straße beim Bahnhof wird täglich von rund 20.000 Autofahrern genutzt. Da sind nach Prüfung keine weiteren Übergänge möglich, sagt Martin Adamski und kommt abschließend auf das kleine Gewerbegebiet zu sprechen, das ganz in der Nähe des Stellwerks Cuxhaven entstehen soll. Dort wird übrigens auch der versprochene Skaterpark realisiert. Außerdem wird eine Autovermietung dort Flächen für ihre Fahrzeugflotte anmieten. Es ist nicht nur für Gäste ärgerlich. Beherbergungsverbot für Touristen aus Bereich Gütersloh. Kreis Cuxhaven. Am Vortag hieß es noch, Urlauber aus dem Bereich Gütersloh sind an der Nordseeküste willkommen. Am gestrigen Mittwoch hat die niedersächsische Landesregierung nach der Häufung neuer Corona-Infektionen dann doch ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region Gütersloh erlassen. Was bedeutet das für den Kreis Cuxhaven und wie wird die Verordnung hier umgesetzt? Nach den bedauerlichen Infektionsgeschehen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf wird das Land Niedersachsen nunmehr eine Verordnung erlassen, die generell die Einreise von Menschen aus Gebieten mit einer hohen Infektionsquote nach Niedersachsen untersagt, berichtet Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Weiter führt er aus: Der Inhalt der neuen Verordnung liegt uns derzeit noch nicht vor, sodass ich aktuelle Fragen zu möglichen Umsetzungen noch nicht beantworten kann. Der Stab werde sich mit den Inhalten des Erlasses und deren Umsetzung beschäftigen und die notwendigen Maßnahmen treffen. Maßnahmen, die nicht nur die betroffenen Gäste, sondern auch die Betreiber von Hotels und Ferienwohnungen treffen. In größeren Häusern können gar nicht alle Gäste kontrolliert werden, um herauszufinden, wer aus dem betroffenen Gebiet kommt. Ich vermute, dass wir das erst vor Ort klären können und die Gäste im Zweifelsfall nach Hause schicken müssen. Wir hoffen natürlich auf die Vernunft der Touristen, dass sie von sich aus nicht herkommen, heißt es vom DEHOGA-Vorsitzenden Christian Kamp. Er sagt weiter: Es ist nicht nur für Gäste ärgerlich, auch für die betroffenen Vermieter, die gegebenenfalls wieder auf Ausfallkosten sitzen bleiben. Die werden zwar keine Riesenlöcher reißen, aber es wird sicherlich bei dem einen oder anderen merklich sein. Trotzdem kann Christian Kamp das von Niedersachsen ausgesprochene Beherbergungsverbot nachvollziehen. Die entscheidenden Behörden werden sich entsprechende Gedanken gemacht haben. Inhaltlich ist der Erlass sicherlich als richtig einzustufen. Es ist leider ein großer Schritt zurück, der bei den offensichtlich verantwortlichen Firmen vermeidbar gewesen wäre. Dies dient hoffentlich als Worst-Practice-Beispiel und erfordert wiederum Konsequenzen für die Verantwortlichen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.